was sie zu erreichen suchen, zu erlangen. Und vor dem Übel der Missgünstigen, wenn sie in ihrem Neid Übles wollen.
Meine Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 27. November 2020, gleich dem 7. Osar 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Tagesthema. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Rouhani, Iran geht als Sieger aus dreijährigem Wirtschaftskrieg hervor. Basij demonstrieren Stärke im Persischen Golf. Moskau, einseitige US-Sanktionen unter Umgehung des Sicherheitsrates sind illegal. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Rouhani, Iran geht als Sieger aus dreijährigem Wirtschaftskrieg hervor. Präsident Rouhani sagte, dass das Land in den letzten 3 Jahren mit seinen Feinden in einen vollkommenen Wirtschaftskrieg verwickelt war, aus dem es als Sieger hervorgegangen sei, während diejenigen, die diesen Krieg angeführt hätten, bald in den Mülleimer der Geschichte geworfen werden würden. Hassan Rouhani sagte dies am Donnerstag in Teheran bei einer virtuellen Zeremonie zur Eröffnung einer Reihe von Entwicklungsprojekten des iranischen Erdölministeriums. Obwohl die Feinde des Landes zuvor schon Sanktionen gegen Iran verhängt hatten, die ebenfalls auf den Widerstand und die Standhaftigkeit des iranischen Volkes gestoßen seien, hätten die Feinde in den letzten 3 Jahren die iranische Nation mit aller Kraft auf die Probe gestellt und eine schändliche Niederlage erlitten, so Präsident Hassan Rouhani weiter. Der iranische Präsident erinnerte daran, dass die USA und ihre Verbündeten durch ihre zerstörerischen Maßnahmen versucht hätten, die Islamische Republik daran zu hindern, den 40. Jahrestag des Sieges ihrer Islamischen Revolution von 1979 zu feiern. Sie wollten in den Iran einmarschieren, aber alle wurden gestürzt. Die gesamte Ära ihres Mobbings ist zu Ende, sagte der iranische Präsident und fügte hinzu, es war das iranische Volk, das beharrlich und standhaft blieb und triumphierte. Und es waren die Feinde Irans, die eine Niederlage erlitten. Die USA haben den Wirtschaftskrieg gegen die Islamische Republik Iran begonnen, indem sie 2018 das Atomabkommen Irans mit den Weltmächten JCPOA von 2015 verlassen haben. Basij demonstrieren Stärke im Persischen Golf. Das Manöver der Basij, Freiwilligenheer, im Rahmen der Woche der Basij begann zum ersten Mal in Anwesenheit des Marinekommandeurs der Revolutionsgarden Sepah in den Gewässern des Persischen Golfes. Abbas Gholam Shahi, der Kommandeur der 1. Marineregion der Revolutionsgarden, hat am Donnerstag am Rande des Basij-Marinemanövers in Bandar Abbas gesagt, dass bei dieser Marineübung im Gebiet von Bandar Abbas und der Straße von Hormuz 1000 Basij- und Revolutionsgarden Wasserfahrzeuge, 28 halbschwere Flotten, Lange und 40 leichte Flotten anwesend seien. Er fügte hinzu, eines der Ziele dieser eintägigen Übung ist es, die Stärke der Seeverteidigung der Basij-Kräfte zu demonstrieren, sowie die Einheit und Solidarität der Basij mit dem geehrten Revolutionsoberhaupt. Die Durchführung dieser Marineparade ist eine Demonstration der Stärke und Würde des Volkes der Islamischen Republik Iran, sagte der Kommandeur der Marine der Islamisch-Iranischen Revolutionsgarden, Ali Reza Tangsiri. Die Botschaft dieser Übung ist Frieden, Freundschaft, Brüderlichkeit, Selbstaufopferung, Heimattreue und die Schaffung dauerhafter Sicherheit an den Ufern des Persischen Golfs und des Golfes von Oman, fügte er hinzu. Am 5. Osar 1358, 26. November 1979, hat Imam Khomeini, der Gründer der Islamischen Republik Iran, das Dekret für den Aufbau der Basij-Organisation erlassen. Moskau. Einseitige US-Sanktionen unter Umgehung des Sicherheitsrates sind illegal. Russlands ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen hat eine Untersuchung der Schäden gefordert, die der Welt durch einseitige und illegale Sanktionen der USA und der EU unter Umgehung des Sicherheitsrates entstanden sind. Der Nachrichtenagentur RIA Novosti zufolge hat Vasily Nebenzia bei einer außerordentlichen Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Donnerstag gesagt, dass Russland die UNO auffordere, die Schäden zu analysieren und zu überwachen, die verschiedenen Länder durch einseitige Sanktionen der USA und der EU unter Umgehung des Sicherheitsrates zugefügt wurden. Weiterhin betonte er, diese restriktiven Maßnahmen und die Verhängung einseitiger Sanktionen durch die USA und die Europäische Union sind illegal und stellen eine ernsthafte Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit, für die sich verschlechternde humanitäre Lage im Nahen Osten, in Afrika, Lateinamerika und sogar in Kontinentaleuropa dar. Der russische UNO-Botschafter forderte außerdem die Mitglieder des Sicherheitsrates auf, die Initiative des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Einrichtung eines sogenannten grünen Korridors zu prüfen, über den in einer kriegs- und sanktionsfreien Zeit vor allem wichtige Güter wie Lebensmittel, Medikamente und persönliche Schutzvorrichtungen von allen Ländern der Welt gehandelt werden könnten, insbesondere auch zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Baku. Parlament fordert Ausweisung Frankreichs aus Minsk-Gruppe. Das Parlament der Republik Aserbaidschan forderte den Austritt Frankreichs aus dem Vorsitz der Minsk-Gruppe der OECD, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Der armenischen Nachrichtenagentur Armen Press zufolge hat das aserbaidschanische Parlament die Regierung in Baku aufgefordert, Schritte zum Ausschluss Frankreichs aus dem Vorstand der OECD-Minsk-Gruppe zu unternehmen. Außerdem wurde gefordert, dass die aserbaidschanische Regierung ihre politischen Beziehungen zu Frankreich überprüfen solle. Der französische Senat hatte am Mittwoch eine Resolution verabschiedet, in der die französische Regierung aufgefordert wird, die Unabhängigkeit der Region Bergkarabach anzuerkennen. Der unverbindliche Beschluss wurde mit 305 Stimmen und nur einer Gegenstimme gefasst. Daraufhin hat Baku den französischen Botschafter am Donnerstag ins aserbaidschanische Außenministerium einbestellt. Die Verantwortlichen des aserbaidschanischen Außenministeriums haben dabei dem französischen Botschafter den Protest Bakus gegen die jüngste Resolution des französischen Senats zur Region Bergkarabach übermittelt. Die Region Bergkarabach ist Teil des Territoriums der Republik Aserbaidschan, das während des ersten Bergkarabach-Krieges von armenischen Truppen besetzt wurde. Die Versuche der OSZE-Minsk-Gruppe, die 1992 während des Bergkarabach-Krieges 1988 bis 1994 gegründet wurde, um eine friedliche Lösung in der von Aserbaidschan und Armenien beanspruchten Region zu fördern, sind bisher noch zu keinem Ergebnis gekommen. Israel will Dutzende Siedler-Außenposten im Westjordanland illegalisieren, bevor Trump das Weiße Haus verlässt. Das israelische Regime hat geschworen, Dutzende Siedler-Außenposten im besetzten Westjordanland zu legalisieren, bevor der scheidende US-Präsident Donald Trump im Januar 2021 das Weiße Haus verlässt. Der Minister für Siedlungsangelegenheiten des israelischen Regimes, Tzaki Hanegbi, gab diese Neuigkeit am Mittwochabend vor der Knesset bekannt und erklärte, er habe mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vereinbart, in den kommenden Wochen einen Plan vorzulegen. Ich freue mich, Ihnen zum ersten Mal mitteilen zu können, dass wir uns darauf geeignet haben, gemeinsam einen Resolutionsentwurf für das Kabinett zu formulieren, um alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Schritte zur Legalisierung der Außenposten im Westjordanland zu fördern, sagte Hanegbi, wie das palästinensische Informationszentrum berichtete. Er bekräftigte, dass der Vorschlag vorgelegt werde, solange der amtierende amerikanische Präsident noch im Amt sei. Als Reaktion auf die Ankündigung sagte Naftali Bennett, der Leiter der rechten Yamina-Allianz, dass der Plan eine historische Errungenschaft sein werde. Er betonte jedoch, dass der einzige Test in der Implementierung liege. Alle israelischen Siedlungen sind nach internationalem Recht illegal, da sie auf besetztem Land errichtet wurden. Von USA unterstützte Militante in Syrien lassen IS heimlich in den Irak. Ein hochrangiger irakischer Militärbeamter gab an, dass Militante der kurdisch geführten syrischen demokratischen Kräfte, SDF, die von den USA unterstützt werden, die Takfiri-Terroristen nicht daran hindern, die Grenze zum Irak zu überschreiten. SDF-Mitglieder sind irreguläre Kräfte, die die syrische Seite der Grenze zum Irak kontrollieren. Es ist oft schwierig, eine gute Koordination mit ihnen aufzubauen. Manchmal werden sie von Terroristen ausgenutzt, die versuchen, entlang der Grenze zu infiltrieren. Manchmal sind sie entweder selbstgefällig oder in einem Zustand der Schwäche, um Infiltrationsversuche zu stoppen, sagte der Sprecher des irakischen Kommandos für gemeinsame Operation, Generalmajor Tahsin al-Khafaji, in einer Erklärung am Donnerstag. Er fügte hinzu, dass die Grenze zwischen Irak und Syrien 610 Kilometer lang ist und stellte fest, dass an der Grenze Wachtürme, Überwachungskameras und Stacheldrahtzäune installiert werden, um die letzten verbleibenden Tore für Terroristen abzudichten, die sich über die Grenze schleichen sollen. Die Bemerkungen kommen zu einer Zeit, in der sich die Sicherheitsbedingungen in den von der SDF kontrollierten Gebieten in den nördlichen und nordöstlichen Provinzen Raqqa, Hasaka und Deir ez-Zor in Syrien verschlechtert haben. VAE stellen Visumserteilung für Iraker ein. Irakische Abgeordnete fordern Vergeltungsmaßnahmen. Eine Gruppe irakischer Gesetzgeber hat ihre Regierung aufgefordert, den Schritt der Vereinigten Arabischen Emirate, VAE, die Erteilung neuer Visa an irakische Bürger einzustellen und mehrere Iraker aus unbekannten Gründen zu verhaften, zu erwidern. Die Entscheidung stehe im Einklang mit Abu Dhabis Normalisierung der Beziehungen zu Israel. Mukhtar al-Musawi, Mitglied des Ausschusses für Auswärtige Beziehungen des irakischen Parlaments, sagte, Bagdad versuche, den Grund für die Verhaftung mehrerer irakischer Bürger in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu finden. Die Verhaftung der Iraker muss sofort von Bagdad erwidert werden, da sie mit der Entscheidung der VAE zusammenfällt, die Erteilung von Visa an Iraker einzustellen, bemerkte er. Hassan Ali, ein anderer Gesetzgeber, forderte Vergeltungsmaßnahmen und die Einstellung der Einreisevisa für Bürger der Emirate. Die Entscheidung der VAE, die Einreise von Irakern zu verbieten und die Erteilung von Visa für sie einzustellen, ist bedauerlich und die Regierung muss Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, sagte er und beschrieb Abu Dhabis Schritt als unerwartet und unlogisch. Amir Al-Fayez, ein Vertreter der Fatah-Allianz im Parlament, sagte, der Schritt der VAE stehe im Einklang mit der jüngsten Normalisierung ihrer Beziehungen zu Israel. Die Vereinigten Arabischen Emirate behaupten, ihre Entscheidung, die Erteilung von Visa an Bürger mehrerer Länder einschließlich des Irak einzustellen, sei mit dem Ziel getroffen worden, den Ausbruch des Coronavirus einzudämmen. Dieser Schritt wurde jedoch gegen die meisten Länder unternommen, die eine Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime ablehnen und fest an die Sache Palästinas glauben, bemerkte er. Dies zeigt, dass die Entscheidung der VAE im Rahmen der Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime getroffen wurde. Daher muss die irakische Regierung diesbezüglich eine offizielle Haltung einnehmen und darf nicht schweigen, da dies eine Beleidigung für den Irak und die Iraker darstellt, fügte er hinzu. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Erteilung neuer Visa für Bürger von 13 überwiegend muslimischen Ländern eingestellt, darunter die Türkei, den Libanon, den Iran, den Irak, Syrien und Somalia. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 4 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 3 Grad, Mashhad 3 Grad, Isfahan 12 Grad, Shiraz 12 Grad und Bandar Abbas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Sehr geehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit unserem Tagesthema unter dem Titel Venezuela nimmt trotz US-Sanktionen direkte Öllieferungen nach China wieder auf. Berichten zufolge hat Venezuela die direkten Öllieferungen nach China wieder aufgenommen, nachdem brutale US-Sanktionen gegen die zentralamerikanische Nation den Handel mehr als ein Jahr lang gezwungen hatten, unterzutauchen. Reuters berichtete am Freitag unter Berufung auf interne Dokumente der venezuelanischen staatlichen Ölgesellschaft Petroleos de Venezuela, PDVSA, und den Schiffverfolgungsdaten von Refinitiv Icon, dass zwei unter chinesischer Flagge stehende Supertanker VLCC mit einer Kapazität von jeweils fast 2 Millionen Barrel Rohöl in den letzten Tagen am José-Terminal schweres venezuelanisches Rohöl beladen haben. Eines der Schiffe, die Jingye, verließ Venezuela am Donnerstag und tankte Singapur als Ziel an, wie Icon-Daten zeigten. Der andere Tanker, die Thousand Sunny, hat laut dem Bericht noch keine Segel gesetzt. In dem Bericht heißt es, dass beide Tanker bis Anfang dieses Jahres im Besitz eines Joint Ventures von PDVSA und PetroChina waren, bis PetroChina schließlich die volle Eigentümerschaft übernahm. China hat zusammen mit den beiden anderen engen Verbündeten Venezuelas, Russland und Kuba, die US-Sanktionen gegen das OPEC-Mitglied Venezuela öffentlich kritisiert. Die Verhängung der amerikanischen Sanktionen gegen das ölreiche Venezuela war Teil einer anhaltenden Verschwörung der Trump-Regierung, Präsident Nicolas Maduro zu stürzen, obwohl es ihnen letztendlich nicht gelang, die Ölexporte von Caracas vollständig zu stoppen oder den Präsidenten zu stürzen. Dem Bericht zufolge hat die Regierung von Maduro diesen Monat ein Treffen mit einer Delegation chinesischer Staatsmänner und Geschäftsleute abgehalten, um ein neues Gesetz zur Förderung von Investitionen zu bewerben, da das Land laut Caracas unter der Blockade Washington steht. Das Gesetz erlaubt Venezuela, neue Ölabkommen vertraulich zu unterzeichnen. Während des Treffens erklärte Maduro, er werde einen Brief an Chinas Präsidenten Xi Jinping senden, in dem er zu stärkeren Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern aufruft. Wir müssen mit Investitionen, mit der Schaffung von Wohlstand und mit neuen Partnerschaften voranschreiten. Das Anti-Blockade-Gesetz erlaubt all das. Lass es uns in dieser neuen Phase vollbringen, fügte er hinzu. Die Wiederaufnahme der Direktimporte durch China erfolgt, nachdem Washington Anfang dieses Jahres Maßnahmen gegen Einheiten der russischen Rosneft ergriffen und später damit gedroht hatte, gegen Reedereien vorzugehen, die nach den Anfang 2019 verhängten Handelssanktionen weiterhin Geschäfte mit PDVSA tätigten. Infolge der US-Sanktionen hat Rosneft das Geschäft mit PDVSA eingestellt, erklärte das Unternehmen. Die Sanktionen gegen seine Tochtergesellschaften wurden jedoch nicht aufgehoben. Das US-Außenministerium äußerte sich laut Bericht nicht zur Wiederaufnahme des direkten Ölhandels zwischen Venezuela und China. Dem Bericht zufolge haben die chinesischen Staatsunternehmen China National Petroleum Corp. und PetroChina lange Zeit unter den Top-Kunden von PDVSA im August 2019 die Verladung von Rohöl und Kraftstoff in venezolanischen Häfen eingestellt, nachdem die Trump-Regierung ihre Sanktionen gegen PDVSA auf alle Unternehmen ausgedehnt hatte, die mit der venezuelanischen Staatsfirma Handel betreiben. Die Kunden von PDVSA erhöhten stattdessen ihre Lieferungen nach Malaysia, wo der Frachttransfer von Schiff zu Schiff auf See es ermöglicht hat, dass der größte Teil des venezuelanischen Rohöls nach einem Besitzerwechsel und dem Einsatz von Handelsvermittlern weiter nach China fließt. Ein Sprecher des US-Finanzministeriums wurde in dem Bericht am Mittwoch mit den Worten zitiert, dass diejenigen, die im venezuelanischen Ölsektor tätig sind, dem Risiko von Sanktionen ausgesetzt sind. Der erste Tanker, der den Transport von venezuelanischem Rohöl direkt nach China wieder aufnahm, war der Kyoto, der Ende August 1,8 Millionen Barrel schweres Rohöl im venezuelanischen Hafen José geladen hatte, so der Schiffüberwachungsdienst TankerTrackers.com. Die direkten Öllieferungen erfolgten vor der Machtübertragung Trumps im Januar in Washington an den gewählten demokratischen Präsidenten Joe Biden, dessen Berater erklärt haben, er werde die Sanktionen gegen Venezuela beibehalten, aber den Schwerpunkt der amerikanischen Strategie verschieben. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Ich Im Namen Gottes seien Sie gegrüßt und willkommen zu einer weiteren Folge mit uns durch Iran. Auf unserer Reise durch die Provinz Golestan geht es heute weiter in den Großraum Bandar-e-Toyaman. Der Großraum Bandar-e-Toyaman liegt im Nordwesten der Provinz Golestan. Im Norden liegt das Land Turkmenistan, im Süden die Provinzstädte Kurdkuy und Golgan und im Osten Orkralor und im Westen das Kaspische Meer und der Golf von Golgan. Der Großraum Bandar-e-Toyaman liegt auf einer Fläche von 1500 Quadratkilometer und besteht aus einem Zentralteil und Gumishan sowie den drei Städten Bandar-e-Toyaman, Gumish-Tape und Siminshahr. Etwa 90% der Bevölkerung besteht aus Turkmenen. Großraum Bandar-e-Toyaman liegt auf einem Flachland ohne irgendwelche Unebenheiten. Das Kaspische Meer liegt 28 Meter unter dem Meeresspiegel. Daher liegt auch Bandar-e-Toyaman selbst unter dem Meeresspiegel freier Gewässer. In den vergangenen Jahrhunderten haben klimatische Veränderungen die Höhenunterschiede des Kaspischen Meeres und die Ablagerungen zu erheblichen geologischen Veränderungen geführt. Die erhöhte Wasserverdunstung, die zurückgehende Niederschläge und der Bau zahlreicher Staudämme auf die Flüsse, die ins Kaspische Meer fließen, haben ihrerseits zu großen Veränderungen auf der Ebene am Meer geführt. Die nördlichen Teile gelten klimatisch als Halbwüsten. Im Süden ist das Klima ein gemäßigtes kaspisches Meeresklima. Damit konzentriert sich die Bevölkerung in den südlichen Teilen in der Stadt Bandar-e-Toyaman, Zentrum des Großraums. Bandar-e-Toyaman liegt 375 Kilometer nordöstlich von Teheran und 26 Kilometer entfernt von Golgan, Landeshauptstadt von Golestan. Die Stadt wurde 1927 gegründet. Zunächst galt sie als Militärgarnison. Die Ansiedlung von turkmenischen Nomaden und die überregionale Bahnlinie Bandar-e-Toyaman, Bandar-e-Imam Khomeini, Hafenanlagen und Arbeiten, Bau und Kais zum Beladen von Schiffen, die Einrichtung von staatlichen Organisationen und Institutionen und von städtischen Behörden haben die Entwicklung zu einer Stadt forciert. Heute genießt Bandar-e-Toyaman eine besondere Bedeutung, was den Fischfang und Fischereianlagen auf der Insel Orshuradeh anbelangt. 10 Kilometer südlich von der Stadt beginnt die Gebirgs- und Waldregion. Zudem liegt sie in der Nähe der Wüstenregion von Turkmenistan und am Meer. Die Insel Orshuradeh und die historische Hafenanlage, im Zweiten Weltkrieg noch von erheblicher Bedeutung, bieten heute weitere Sehenswürdigkeiten der Stadt. Wie auch in anderen Regionen im Norden Irans liegen die Dörfer anmutig in den Wäldern verteilt. Eine Durchreise, ein Kennenlernen der Sitten und Gebräuche und der Genuss der Gastfreundschaft dieser warmherzigen Menschen beschert jedem Reisenden ein unvergessliches Erlebnis. Das Dorf Orshuradeh ist somit eines der attraktivsten Sehenswürdigkeiten der Provinz Golestan im Großraum Bandar-e-Toyaman. Das Dorf liegt 25 Kilometer entfernt von der Provinzhauptstadt Golgan entfernt. Die Insel Orshuradeh liegt mit 1200 Hektar Fläche im äußersten Osten der Halbinsel Mian-Kale im Südosten des Kaspischen Meeres. Im Norden liegt die Insel am Kaspischen Meer, im Süden am Golf von Golgan. Im Osten trennt eine schmale Wasserstraße die Insel vom Festland. Diese Straße stellt eine Verbindung zwischen dem Golf von Golgan und dem Kaspischen Meer her. Das Klima auf der Insel gleicht dem allgemeinen Klima im Norden Irans. Die Winter sind gemäßigt, die Sommer warm, gemäßigt und mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Der geschichtliche Verlauf der Insel zeigt, dass sie zeitweise als Handels- und Wirtschaftszentrum galt. Die sensible Lage verursachte auch Konkurrenzkämpfe zwischen den Kolonialisten, nämlich dem russischen Zarenreich und Großbritannien. Schließlich wurde die Insel 1836 von den Russen besetzt. Nach dem Untergang der Zaren wurde 1921 ein Freundschaftsabkommen zwischen Iran und Russland unterzeichnet. Die Insel ging wieder zurück an Iran. Die Insel, historisch von Bedeutung, hat in verschiedenen Epochen wichtige Rollen übernehmen müssen. Heute ist sie ein wichtiges Touristenzentrum im Norden Irans. Manch Historiker glaubt, dass es sich um die Insel Abeskun handelt, auf der Sultan Mohammad Khwarazm Schah ablebte. Die Insel Oshuladeh ist ein geeigneter Lebensraum für verschiedenste Tierarten, gleichzeitig aber auch ein sehenswürdiger Touristenort. Zurzeit ist sie einer der Fischfangzentren am Kaspischen Meer. Zudem werden hier Kaviarfische gezüchtet, sodass es sich um eines der wichtigsten Produktionszentren handelt. Seebusse und zahlreiche Motorboote zeigen den Touristen die Seelandschaft und die Küstenregionen vom Meer aus. Zudem können sich Besucher in den Restaurants mit Kaviarfischen stärken. Die Insel zieht jährlich tausende Touristen an. Der Montagsbazar und das Pferderennen in Bandar Turkaman gehören zu den besonderen Events in dieser Stadt. Jeden Montag werden Vieh- und Landwirtschaftsprodukte sowie Handwerk feilgeboten. Das Handwerk in dieser Region besteht aus Teppichen, Brücken, Filzuntersätzen, Kelims und Seidenstoffe in unterschiedlichsten Farben und Mustern. Nach Bandar Turkaman gehen wir im zweiten Teil der Sendung in die Stadt Kurdkuy, südlich davon. Sie liegt im Westen von Golestan. Im Norden liegt demnach Bandar Turkaman, im Süden grenzt es das östliche Elburz-Gebirge und die Provinz Semnan, im Westen an Großraum Gurgan und im Osten an die Stadt Bandar Gas. Die wichtigste Stadt in diesem Großraum ist Kurdkuy. Das Klima ist ein gemäßigtes kaspisches. Zur Geschichte kann man sagen, dass zur Zeit des Safawidenkönigs Schah Abbas eine Gruppe Kurden aus dem Westen Irans als ganzer Stamm nach Mazandaran und Essarabad zog, daher auch die Bezeichnung Kurdkuy. Die Haupteinnahmequelle in dieser Region ist die Landwirtschaft. Zu den wichtigen Produkten gehört Baumwolle, Weizen, Reis und Soja. Kurdkuy verfügt über saftige Weiden, Wälder und Wiesen. Die ertragreiche Erde und der Ausbau der Landwirtschaft führt dazu, dass sich hier Industrie ansiedelt, die sich auf Landwirtschaft und derartige Produkte konzentriert, zum Beispiel Baumwollfabriken, Seifenfabriken, Ölfabriken und Reisverarbeitungsanlagen, Holzwerkstätten und Futterwerke für Geflügel. Das Handwerk in dieser Stadt besteht aus Filzuntersätzen, Schilfrohrprodukten, Wollschrümpfen und Steier für Frauen für das Abendgebet. Unter den archäologischen Werken in Kurdkuy kann man den Ziegelturm Rodkan nennen, ein über 1000 Jahre altes Gebäude, das dem Gumbad-e-Korvus-Turm sehr ähnlich ist. Später dazu mehr. Dieser Turm gilt gleichzeitig als Grabstätte eines Generals aus Tabaristan. 407 nach Hijra wurde der Turm gebaut. Das geht aus den Inschriften auf Kufi-Schrift am Turm hervor. Des Weiteren schmücken Verzierungen mit Ziegeln und Stückarbeiten das Gebäude. Es stand auf der Seitenstraße. Im Großraum Kot Kui trifft man noch auf einige Imam Sadeh, Nachfahren des Propheten und der Imame, und einige historische Hügel mit archäologischem und religiösen Wert.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Reza Eftekhari mit dem Titel Selsele Muye Dust.
چون من نشخون به هاست سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ما گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف ناشد که دوست دوست‌تر از جان ماست، حیف ناشد که دوست دوست‌تر از جان ماست.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Sendereihe Gesunde Familien. Weiterhin guten Empfang.
In unserem heutigen Beitrag, liebe Hörerfreunde, geht es um die Aufgaben von Eheleuten. Die Erfüllung dieser Aufgaben ist in diesem Zusammenhang vor allen Dingen eine Sache des Herzens. Zwar legt das Gesetz Verantwortungen fest, aber die beste Grundlage für die Pflichterfüllung sind die innere Verbundenheit und moralische Grundsätze. Die Rechte in der Familie sind deshalb so wichtig, weil die Familie als heilige Institution eine wichtige Position einnimmt. In einer Gesellschaft, in der Ehe und Familie sich einer großen Bindung erfreuen, beobachten wir die Verbreitung moralischer Werte, erhöhtes soziales Pflichtbewusstsein und tiefere Gefühlsverbindungen. Wenn zwischen einem Paar das Bündnis der Ehe geschlossen wird, beginnen aufgrund dieses Vertrages bestimmte Rechte und Pflichten zu gelten. Diejenigen Eheleute sind erfolgreich, die sich ihrer wichtigen Aufgabe bewusst sind und statt diesen Vertrag für das gemeinsame Leben zu schwächen, ihn durch die Liebe zueinander zu einem ewigen Bündnis machen. Die Beobachtung von bestimmten Grundregeln lässt eine Familie erfolgreich und ausgeglichen werden. Wir hatten schon einige Dinge aufgezählt, welche zur Festigung der Ehe führen. Eine Ehe wird zum Beispiel gefestigt, wenn beide Ehepartner einander bei der Weiterentfaltung helfen, sich gegenseitig ihre Zuneigung zeigen, positiv denken und einander vertrauen und Aufgaben gemeinsam bewältigen. Nun möchten wir über die Rolle der Vernunft und Logik bei der Regelung der Beziehungen zwischen Eheleuten sprechen. Eine große Gefahr für die Ehe sind zunehmende unlogische Erwartungen der Eheleute aneinander. Unangemessene Erwartungen können den Ehefrieden stören. Die meisten jungen Eheleute laufen Gefahr, unlogische Forderungen aneinander zu stellen. Dies führt oft dazu, dass sie gegenseitig ihre Gefühle verletzen. Die Krise beginnt, wenn unlogische, nicht erfüllte Erwartungen sich anhäufen. Die Beziehungen werden getrübt und allmählich immer mehr von negativen Gefühlen überschattet. Die Ehe wird brüchig. In einer ausgeglichenen Ehe einigt sich das Paar auf die Erfüllung logischer Erwartungen und verhindert auf diese Weise Zwietracht. Durch Einigung hinsichtlich ihrer Wünsche erzielen sie Übereinstimmung und Einklang. Ein Gleichgewicht in den Beziehungen ist erzielbar, wenn die Beziehungen zwischen den Eheleuten auf einer logischen Basis beruhen. In diesem Fall erwartet keiner von dem anderen etwas, was seine Kräfte übersteigt. Der Mensch hegt Selbstliebe und tendiert daher immer irgendwie zu den persönlichen Vorteilen. Dies führt, wenn er noch ledig ist, zu weniger Problemen. Aber bei einer Heirat stoßen die egoistischen Tendenzen der Eheleute aufeinander. Es hängt dann von Erziehung und Charakter der Eheleute ab, ob sie im gemeinsamen Leben anstatt nach dem eigenen Geschmack zu handeln und sich gegenüber dem anderen mit Gewalt durchzusetzen, nach geeigneteren Grundlagen zur Lösung ihrer Meinungsverschiedenheiten suchen und die Vernunft gelten lassen. Es gibt Ehen und Familien, in denen einer allen anderen gewaltsam seinen Geschmack aufzwingen will. Die Vernunft wird beiseite gelassen und eine dunkle Atmosphäre breitet sich im Hause aus, weil nur eine Person entscheidet und die anderen nicht an der Entscheidung mitbeteiligt werden.
Um die Beziehungen zwischen Eheleuten zu regeln, sind Abmachungen nötig. Aber ein Regelwerk kann nur dann die Beziehungen zwischen Eheleuten formulieren, wenn es aufgrund des Rechtes und entsprechend der seelischen Bedürfnisse aufgestellt wird. Das Recht des Mannes und das Recht der Frau muss anerkannt werden. Logik und Recht dürfen nicht von Begründungen durch Geschlecht, Alter und Bildungsgrad verdrängt werden. Deshalb können weder der Mann, weil er ein Mann ist, noch die Frau, weil sie eine Frau ist, beliebig dem anderen ihre persönlichen Ansichten aufzwingen. Die islamische Morallehre unterstreicht, dass der Mensch sich nach der Wahrheit und der Vernunft richten soll. Der Islam bezeichnet die Liebe zur Wahrheit als Voraussetzung für Moral und Glaube. Aus der Vorgehensweise der großen Gottesfreunde entnehmen wir, dass der Mensch die Wahrheit sagen und die Wahrheit akzeptieren soll, auch wenn es zu seinem eigenen Nachteil ist. Eheleute müssen daran denken, dass bei einem Konflikt manchmal die Gegenseite im Recht ist. Dann gebietet ihnen die Moral und Religion, dass sie sich zu dieser Wahrheit bekennen und sich ihr beugen. Dieses Bekenntnis basiert auf dem Bekenntnis zu den Prinzipien des Glaubens und bereitet dem Menschen den Boden für inneren Frieden. Außerdem vertreibt es auf der Gegenseite den Zorn. Die Verneinung der Wahrheit und der Logik ist der Beginn von Hass und bedeutet Vertrauensverlust auf der Gegenseite. Dr. Roem, Experte in Erziehungswissenschaften, sagt: Bei einer Familie, in der ständig Konflikt und Streit vorliegt, haben wir es mit einem Milieu zu tun, das vom Sturm heimgesucht wurde und die Eheleute nicht mehr anspricht. Wie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, fühlt sich in einer solchen Familie keine Seite glücklich. Wenn auch bei Konflikten anscheinend die eine Seite siegt, so bedeutet dies keinen Erfolg für sie. Die Folgeerscheinungen eines Streites bereiten den Boden darauf vor, dass beide Seiten unglücklich sind. Die Regeln des Islams erlauben nicht, dass der Mann unlogisch gegen seine Frau handelt. Der Islam empfiehlt vor allen Dingen die Nachsicht gegenüber der Frau. Die Männer können viel ertragen und sie müssen auf die zarte und gefühlvolle Natur der Frau achten. Frau und Mann sollen gemäß den religiösen Lehren in der Familie den Eigensinn und Dickköpfigkeit beiseite stellen und bei Konflikten solle jeder von ihnen wegen des höherstehenden Ziels auf einen Teil seiner Rechte verzichten. Die Psychologen haben einige Wege vorgeschlagen, um eine vernünftige, angemessene Beziehung in der Familie zu erreichen. Hier einige Vorschläge. Stützen Sie sich im Gespräch mit Ihrem Ehepartner auf überzeugende Argumente. Wenn es Ihrem Ehepartner schwerfällt, die Wahrheit zu akzeptieren und sein Stolz verletzt wird, dann wandeln Sie Ihre Forderungen in einen freundlichen Vorschlag ab. Ziehen Sie manchmal Ihre eigenen oder die Erinnerungen anderer heran, um Streitigkeiten logisch zu klären. Wenn Ihr Ehepartner nicht logisch reagiert, dann machen Sie ihn auf die Fälle aufmerksam, bei denen er auf logischem Wege Erfolge erzielt hat. Dadurch helfen Sie ihm, sich in dieser Hinsicht zu ändern. Übrigens, in einer Familie, in der Logik gilt, haben natürlich unangemessene und herabsetzende Kritik und Tadel keinen Platz.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.